Liebe Hörerinnen und Hörer, die weihnachtliche Festzeit hat mit dem vergangenen Sonntag, an dem das Fest der Taufe des Herrn gefeiert wurde, ihr Ende gefunden. Der kirchliche Alltag ist nach dieser ersten prägenden Zeit des Kirchenjahres eingekehrt, was sich deutlich an der grünen Farbe des Messkleides an den Sonntagen zeigen wird. Nun gilt es aber, ein wenig geistliche Vorsicht obwalten zu lassen, damit das gefeierte weihnachtliche Mysterium nicht in Vergessenheit gerät. Denn es ist ja von Gott her als geistliches Marschgepäck uns gereicht worden. So stehen wir nun vor der Frage, wie wir nach Weihnachten konkret leben sollen oder leben dürfen. Einen ersten Antwortversuch stellen hierbei unter Umständen die drei Männer dar, deren Ankunft an der Krippe wir am 6. Januar festlich begingen. Diese drei Männer erhielten in dem launigen Wechsel der Übersetzungen immer wieder andere Bezeichnungen. So wurden sie als Sterndeuter, als Magier oder als Könige benannt. Samt und sonders sind dies mehr oder weniger Berufsbezeichnungen. Zumeist geläufig ist uns das Wort von den Königen. Diese Übersetzung entspricht jedoch nicht der des Neuen Testamentes, in dem von Magoi die Rede ist. Aus den Magiern wurden Sterndeuter und hernach Könige. Vielleicht dürfen wir diesen Übersetzungsweg in einer geistlichen Weise für uns erschließen. Menschen an der Krippe werden Könige. Im Bannkreis des Kindes ändert sich demnach etwas. Hier findet in einer tiefen Weise eine Wandlung statt. Es beginnt die Wandlung der Welt durch die Wandlung des Menschenbildes. Das Menschenbild, das wir haben, sei es uns bewusst oder auch nicht, entscheidet maßgeblich über das Angesicht einer Gesellschaft, eines Volkes, eines Kontinentes und eben der gesamten Welt. Die Begegnung mit dem Kind lässt die dort sich Befindenden ein anderes Verhältnis zu sich und dadurch auch zum anderen aufnehmen. Und damit wird die Bezeichnung König nun nicht zu einem Funktionsbegriff, der angibt, welche Funktion dieser Mensch innerhalb eines sozialen oder politischen Gefüges hat, sondern zu einem Wesensbegriff. Er erteilt Auskunft über die innere Bestimmung des Menschen. Bethlehem zeugt den Menschen zu einem Königlichen. Das hat Konsequenzen für einen jeden, der sich in dieser Art beschenken lässt. Fortan ist dieses menschliche Geschöpf frei und souverän, niemandem verpflichtet, im Letzten außer Gott. Diese königliche Freiheit wird uns in der Taufe eingeprägt. In besonderer und nachdrücklicher Weise geschieht dies und wird uns dies angesichtigt, wenn die Taufliturgie unserer Kirche nach dem eigentlich zunächst recht unscheinbar daherkommenden Taufakt des Übergießens mit Wasser dann in drei Riten diese innere Dimension des Taufgeschehens sozusagen verleiblicht. Gleich der erste Ritus stellt die Salbung mit dem heiligen Chrisam dar. Und der Begleittext eröffnet dem Täufling und der mitfeiernden Gemeinde das innere Geschehen. Darin heißt es, du wirst nun mit dem heiligen Chrisam gesalbt, denn du bist Glied des Volkes Gottes und gehörst für immer Christus an, der gesalbt ist zum Priester, König und Propheten in Ewigkeit. Durch die Taufe wird ein königliches Volk in dieser Welt etabliert. Neben diesem Aspekt gilt es, einen weiteren zu bedenken, den uns die drei an der Krippe sich befindenden Fremden schenken. Wir vergleichen unser Leben gerne mit dem Bilde der Wanderschaft. Aber was ist die eigentliche Wanderschaft unseres Lebens? Für einen Christen besteht sie wohl in dem inneren Pilgerweg zu Gott. Äußeres und Inneres entsprechen sich bei den drei Wanderern. Ihre Füße tragen sie nach Bethlehem, ihr Herz reist aber auch in demselben Maße in Gott hinein. Für die drei ist es ein Abenteuer, für uns auch. Denn jeder Tag kann für uns zu einer überraschenden Begegnung Gottes werden, so wie Bethlehem die pure Überraschung für alle war, die es wagten, dorthin zu pilgern. Und dieses Suchen und Finden Gottes, es hört nicht auf, weil das Gefundene nach einer kurzen Verweildauer darin uns immer wieder zum Aufbruch gemahnt, weil Gott der immer Herrlichere ist. Was brauchen wir für unseren geistlichen Pilgerweg in das Mysterium Gottes hinein? Nun, auch diese Frage erhalten wir von den Dreien beantwortet: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das Gold zeigt die Liebe an, die wir brauchen. Ohne den Blick der Liebe erkennen wir nichts, wie es wirklich ist. Wenn Gott die Liebe ist, dann erkennen wir ihn nur durch die Augen der Liebe, die in allen Dingen eine andere, tiefere und ehrfurchtsvollere Dimension geben wird. Der Weihrauch verweist uns auf die Sehnsucht. Die Sehnsucht nach dem tiefen Meer ist die eigentliche Triebfeder des Aufbruchs. Die Sehnsucht ist die Kraft, die uns nicht stille stehen lässt, die uns drängt, die Grenzen je neu zu überschreiten. In der Sehnsucht streckt der Mensch sich über seinen Horizont hinaus, überschreitet in den Träumen das Ist und will dem Sein-Können eine Chance verleihen. In der Sehnsucht nach dem Anderen, dem Möglichen, überschreitet er auch die Welt auf den ganz Anderen hin, auf Gott. Und es bleibt die Myrrhe. Sie lenkt den Blick auf den Schmerz. Hat der Schmerz einen Sinn auf dem Pilgerweg zu Gott? Nun ist es vordergründig nicht offensichtlich. Von welcher Art Schmerz kann hier nur die Rede sein? Es ist unter anderem der Schmerz des Abschiedes, der immer wieder genommen werden muss. Um Gott zu gewinnen, ist immer wieder Abschied notwendig, im Denken und im Verlassen von Liebgewordenem. Nicht wenige treten in unserer Kirche den Weg zurück an, beschwören die Tradition. Freilich hält diese wertvolle Schätze bereit. Aber die Vergangenheit will nicht kopiert werden, sondern sie will nur Impulsgeber sein. Gott mutet uns um seiner selbst willen den Aufbruch zu. Wer aufbricht und im Aufbruch sich aufbrechen lässt, der erfährt etwas von der ewigen Neuheit des dreifaltigen Mysteriums. Das alles wissen wir, davon bin ich überzeugt. Aber, ja, aber was? Der in dieser Woche verstorbene ehemalige Bundespräsident Roman Herzog sprach in seiner zu Recht berühmt gewordenen Ruckrede in einem anderen Zusammenhang aber genau davon, wenn er darauf verweist, dass uns der Schwung fehle, der Schwung zur Erneuerung und die Bereitschaft zum Risiko. Wir haben keine Erkenntnisprobleme, sondern ein Umsetzungsproblem. So formuliert er zur Mitte seiner Rede hin. Und genau daran gebricht es auch an so manchen Stellen in unserem eigenen Leben und im Gefüge der Kirche. Wir haben kein Erkenntnisproblem, ein Umsetzungsproblem. Das neue Jahr, der kirchliche Alltag, möge uns in Gottes Kraft und Stärke als Aufbrechende sehen, die erkannt haben und das Erkannte nun umsetzen. So segne und behüte Sie und alle, die zu Ihnen gehören, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.